So, ihr Lieben, es ist Zeit, dass wir ins Wort gehen, obwohl könnten wir noch länger so vor Gott sein, aber ich denke, es ist noch viel zu sagen, und wenn wir diese Dinge, die heute so dran sind, hineinnehmen in unser Leben, dann werden wir auch lernen, was so wichtig ist, uns zu öffnen für die Berührung Gottes. Das ist so wichtig. So, ich heiße euch herzlich willkommen zum dritten Abend, Grundbausteine für ein erfolgreiches Leben. Darf ich mal die Hand der Tapferen sehen, die jeden Abend hier waren, keine Kosten und Mühe gescheut. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Wunderbar. Ich bin sehr berührt von eurem Hunger. Gestern habe ich über ein ganz wichtiges Prinzip gesprochen, über das Prinzip von Saat und Ernte. Und leider hat die Zeit nicht gereicht. Da wären noch manche andere wichtige Punkte anzusprechen gewesen zu diesem Ding, wenn wir das verstehen, dass das ein Grundprinzip ist, was das Leben, auch das Leben der Ungläubigen, regiert, und wir das ergreifen und für uns arbeiten lassen und nicht gegen uns, sondern für uns arbeiten lassen, dann sind wir auf einer Schiene, wo wir wachsen und Veränderung erleben, wo es immer weitergeht und immer tiefer geht mit Gott. So, auf dem Konzept, was ich noch anbieten werde am Schluss dann, per E-Mail findest du noch einige andere Punkte. Ich muss unbedingt weitergehen. Heute Abend will ich sprechen über die Kraft zur Veränderung. Gott gibt nicht nur Prinzipien, die uns verstehen lassen, wie das Leben funktioniert. Er gibt viel, viel mehr. Er gibt Kraft für Veränderung. Jemand hier, der da etwas bräuchte? Ja, ich brauche Kraft zur Veränderung. Gott hat uns nicht ein Buch gegeben und hat gesagt, so, jetzt wisst ihr, wie ihr leben sollt, und nun probiert's mal. Sondern er ist unser Leben. Und er gibt uns Ausrüstung, Ausstattung, Befähigung, um anders zu leben. Wir werden ja die elendsten Menschen, wenn wir jetzt wissen, wie wir leben sollen, aber da ist einfach keine Power da, aus den alten Gleisen, aus den alten Bahnen herauszukommen. Gott gibt uns Kraft. Jesus sagt, Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen. Und wenn wir in ihm bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Das ist genau unser Thema, wie wir ein Leben führen können, das Gott verherrlicht und wo Gott uns gebrauchen kann. Und wenn er uns aufruft, in ihm zu bleiben, dann, es gibt mehrere Formulierungen, die verschiedene Aspekte dann zeigen, dieses selben Bleibens. Er sagt, bleibt in meiner Liebe. Und er spricht von dem Weinstock und der Rebe, und die muss verbunden sein. Und das ist für die Rebe nicht schwer, das ist normal für die Rebe. Und wenn solange die Rebe verbunden ist mit dem Weinstock, fließt das Leben durch die Wurzeln, durch den Weinstock hinein in die Rebe. Und da ist ein wichtiger Unterschied zu uns als Kinder Gottes. Wiewohl wir von Neuem geboren sind, das Leben aus Gott in uns ist, gibt es eine Möglichkeit, doch, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht belehrt sind, wenn wir nicht in Übereinstimmung mit Gott kommen. Es gibt eine Möglichkeit, aus diesem Fluss des Lebens herauszukommen. Bleibt in mir. Das heißt, wenn ich nicht aufpasse, ich könnte auch heraushüpfen. Sonst macht ja dieser Vers oder diese Warnung oder dieser Aufruf vom Herrn macht ja keinen Sinn. Ja? Bleibt in mir. Paulus sagt einmal zu den Galatern, ihr seid aus der Gnade gefallen. Was ganz, ganz schlimm ist, weil wenn man aus der Gnade fällt, ist man getrennt von Christus. Und er hat ganz klar gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können eine nette und vielleicht für Unkundige beeindruckende Religion irgendwie produzieren, aber kein Leben. Kein Leben. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir können eine Menge tun, aber in seinen Augen ist das alles nichts. Ohne ihn können wir nichts tun. So. Was wir brauchen, ist das Leben aus Gott. Und es kommt auf zwei Wegen zu uns. Es ist die Gegenwart Gottes und es ist die Kraft des Wortes. Das sind die beiden Elemente, die Gott uns anbietet und mit denen Gott uns vertraut machen möchte und von denen die Kraft unseres Lebens kommt. Und so schnell wie möglich als Christen sollten wir sagen, ich will lernen, wie die Kraft des Wortes Gottes in mein Leben hineinfließt, ungehindert, ungebremst, unzensiert.
Und ich möchte lernen, wie ich in die Gegenwart Gottes kommen kann und wie die Gegenwart Gottes mir das geben kann, was die Bibel beschreibt, was man erleben darf und kann in seiner Gegenwart. Ich beginne mit dem Leben aus dem Wort. Wir sehen, wie weit wir da kommen. Und wenn ich dann zu dem Wichtigen, das heißt nicht, dass das dann irgendwie keine Bedeutung hat oder so unwichtig ist oder nebensächlich, wenn wir zu diesem Thema mit der Gegenwart Gottes nicht mehr kommen, ja, dann kannst du das selber studieren. Das ist in sich ein Seminar. Ich habe in Gandersheim, glaube ich, 9 Stunden nur darüber gemacht. Ja. Ihr seht, am besten, wir sollten nur noch Überschriften geben. Ja. Kennt ihr diesen Joke von den Leuten, die sich Witze erzählen und um Zeit zu sparen, weil sie alle kennen, haben sie die nummeriert. Ja. Und sie sitzen dann zusammen und einer sagt, Nummer 15, ho, 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 ho. Und alle lachen sich kringelig. Ja. Und dann sagt einer, Nummer 27. Ja. Und der ganze Verein biegt sich vor Lachen. Ja. Und vielleicht sollte man zu so einer Art von Lehre übergehen. Ich sage nur noch die Überschriften aller und sage, boah, stark, Mann, oh. Ja. So, also das Leben aus dem Wort Gottes. Gott macht eine Menge wunderbarer Aussagen über sein Wort. Und er sagt, dass sein Wort voller Kraft ist. Dass sein Wort Leben ist. Sein Wort ist Geist und Leben. Und das bedeutet, dass es voller Liebe, voller Ermutigung, voller Klarheit, voller Warnung, voller dringlicher Mahnung, voller Motivation, voller Hoffnung, voller Glaube. Das Wort Gottes ist so unerschöpflich. Es ist heilend, befreiend, tröstend, aufbauend. Alles, was wir brauchen, ist enthalten in seinem wunderbaren Wort. Und alle Veränderung, die wir brauchen, sie kommt, wenn der Heilige Geist Raum bekommt, das Wort wirklich hineinzubringen in unser Herz. Das ist, worauf es ankommt. Das Wort befreit. Wo brauchen wir Befreiung? Vielleicht stecken wir tief drin in Minderwertigkeit. Wir denken so niedrig über uns. Und dann haben andere noch erzählt, das ist dann die Demut. Und wir sind die Fußmatte für alle anderen. Ja, und wir sind gar nichts. Wir wundern uns nur, warum wir immer halb depressiv sind. Demut hat nichts mit Bedrückung zu tun. Überhaupt nichts. Und da gibt es so viele Imitate. Ich weiß, wie ich junger Christ war. Ich habe einen mächtigen Jesus erlebt. Der kam in mein Leben. Da hat es nur gekracht. Und ich habe einen Jesus gesehen, vor dem der Teufel zittert. Einen starken Jesus habe ich gesehen. Einen Befreier habe ich gesehen. Und der Teufel hat Angst vor der Macht des Kreuzes. Und dann kam ich in eine Gemeinde dann hinein und mir wurde dann vorgestellt, das ist der demütigste Bruder in der ganzen Stadt. Und was ich sah, entschuldige bitte, es war ein Waschlappen. Aber nicht ein Mann. Und ich habe gesagt, mein Jesus ist nicht so. Und wenn er 50 Jahre im Glauben ist, ich weiß nicht, was er 50 Jahre gemacht hat, aber wenn ich 50 Jahre im Glauben bin, ich möchte Jesus ähnlich werden, das ist nicht Jesus. Jesus war klar, war kraftvoll. Er konnte dehnen, er konnte barmherzig sein, aber er konnte auch sehr strong sein. Und denen, die religiös Gehirn gewaschen waren, konnte er sehr klar die Meinung sagen. Amen. Und er hat nicht gesagt, schön, dass ihr auch gläubig seid. Der Jesus der Bibel ist anders. Und ich will den echten. Und nicht irgendein Imitat. So das Wort Gottes setzt frei von verkehrten Ideen, von dieser Minderwertigkeit, Menschenfurcht. Das Wort schneidet uns los von falschen Abhängigkeiten von Menschen. Manchmal in der Familie gibt es klebrige Abhängigkeiten. Man nennt das Liebe. Aber wenn es Abhängigkeiten sind, die uns hindern, der Wahrheit nachzufolgen, ist es nicht die Liebe Gottes. Und da sind Abhängigkeiten in der Familie. Und man wird gedrückt durch Schuldgefühle, durch Anklage, durch Einschüchterung, Dinge zu tun, die man gar nicht tun möchte. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Reich Gottes. Das ist Knechtschaft. Das ist Abhängigkeit von Menschen. Und Jesus ist gekommen mit dem Schwert. Und das geht manchmal mitten durch Familien, mitten durch die Häuser. Und er will Menschen für sich haben. Und er erlaubt nicht, dass irgendein Mensch dich für seine Zwecke benutzt. Er erlaubt das nicht. Er erlaubt das nicht, weil es nicht göttlich ist. Halleluja. Sondern diese ganze Ablehnung, dieses Ablehnungsempfinden und dann wieder neue Angst vor Ablehnung. Das sind Bollwerke, die hindern uns, in die Freiheit zu kommen. Die hindern uns, Gott wirklich mit ganzer Kraft zu dienen. Die halten uns zurück. Und Gott will das nicht. Dann dieser ganze Bereich von Enttäuschungen und gespeicherte Enttäuschungen und Angst vor weiteren Enttäuschungen. So viele Menschen trauen sich nicht wirklich in die Freiheit hineinzugehen, weil sie haben einen Schritt gemacht und haben irgendwelche Dinge erlebt, die sie nicht verstanden haben. Irgendwelche Widerstände, irgendwelche Angriffe, irgendwelche Verfolgung, irgendetwas ist gegen sie gekommen. Oder Gott hat ihre Gebete nicht gehört, sie sind enttäuscht und jetzt tun sie gar nichts mehr. Und sie wagen nicht mehr rauszugehen, weil sie zurückgehalten werden von Angst, enttäuscht zu werden. Das hat so eine starke Kraft und kann Menschen so festnageln in dem Status quo. Ich habe einen interessanten Bericht gelesen über ein Experiment. Ein Experiment, das man gemacht hat mit Affen. Und das ging folgendermaßen. Du kannst gleich sehen, was das für eine Parabel ist, was man da für Lehren daraus sehen kann. Da waren Affen in einem Raum und dann in der Mitte war ein Pfahl oder ein Baum halt. Und oben waren die Bananen. So, die Affen wurden in den Raum gelassen und dann natürlich sofort haben sie die Bananen gesehen. Der erste geht rauf und in dem Moment, wo er greift nach den Bananen, geht eine Luke auf in der Decke und er kriegt einen Eimer eiskalten Wasser übergeschüttet. Voller Panik und Entsetzen springt er schnell wieder runter, ja, und er macht keinen zweiten Versuch mehr. Er sitzt da und schaut hoch, aber er geht nicht mehr hoch. Der nächste Kollege zieht die Bananen hoch, kriegt wieder seinen Eimer Wasser, bis alle pudelnass am Boden sitzen, Bananenreichweite, keiner versucht mehr zu gehen. So, erste Phase. Jetzt kommt die zweite Phase. Ein neuer Affe, der nicht mitgesehen hat, was passiert ist, wird reingelassen in den Käfig. Der sieht die nassen Kollegen da unten am Boden sitzen, sieht die Bananen, sagt, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber ich weiß, ich will die Bananen haben. Er hoch den Baum. Und alle anderen hinter ihm her packen ihn an die Füße und ziehen ihn wieder runter. Ist das nicht interessant? Er versteht natürlich nicht, was sie von ihm wollen. Und so geht das weiter. Ein Affe raus, von dem der das Wasser gekriegt hat, ein neuer Affe rein. Der nächste Affe kommt rein, der nicht das Wasser bekommen hat, aber runtergezogen wurde, im Verein mit den anderen nassen Kollegen, springt und hält den nächsten runter. Er weiß gar nicht, warum er das tut, aber er tut das. Er weiß überhaupt nicht, warum die anderen das mit ihm gemacht haben. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum er das mit seinen Kollegen machen soll. Aber er tut das. Das ist die Macht der Tradition. Danke, Bruder, genau das ist der Punkt. Wir machen einfach irgendetwas, ohne darüber nachzudenken. Das machen alle so bei uns. Wir wissen zwar nicht, warum, aber es wird schon seine Richtigkeit haben. Und die lähmenden Enttäuschungen, die Gedanken an das frühere Versagen haben eine solch eine Kraft. Und wir wollen uns bewahren und wir wollen sogar noch die anderen bewahren, die losgehen wollen im Glauben und die etwas wagen wollen. Und so bleiben wir alle hübsch schön im Boot. Und Gott will uns freisetzen und Gott kann so stark zu uns sprechen, dass das stärker spricht als denk an früher, denk an dein Versagen, denk dran, wie peinlich das war, wir alle mitgekriegt haben, dass du es nicht geschafft hast. Gott kann stärker zu uns sprechen. Und wir sagen, mit Gott gehen wir. Auf dein Wort hin werde ich es tun, weil dein Wort ist gut und ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Halleluja. Halleluja. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie und rettete sie aus ihren Gruben. Das Wort Gottes holt dich aus einer Grube raus, egal wie die Grube heißt. Entmutigung, Enttäuschung, Bedrückung, Langeweile. Nenn das Ding, wie es will. Gottes Wort holt dich raus aus deiner Grube. Ist das nicht gut? Niemand ist verpflichtet, in seinen Gruben mehr zu bleiben. Wir sind doch keine Gruftis. Halleluja. Wir kommen raus aus den alten Löchern. Halleluja. Befreiung durch das Wort Gottes. 2. Timotheus 2, Vers 25, da spricht Paulus von Widersachern. Die gehen gegen das Wort. Und ihr Problem ist, sie sind gefangen vom Fallstrick des Teufels. Christen können gefangen sein und in irgendeinem Bereich ihres Lebens, ihre Fantasie, ihre Taten, ihres Mundes, ihrer Hände, in irgendeinem Bereich sind sie gefangen und sie tun den Willen des Teufels, nicht den Willen Gottes. Sonst ganz nette Leute, aber an irgendeiner Stelle sind sie gefangen vom Fallstrick des Teufels. Und das Wort Gottes bringt Wahrheit, sodass sie umkehren können, die Erkenntnis der Wahrheit. Und sie können nüchtern werden und sie können herauskommen und sie können Befreiung erleben. Das ist das starke, kraftvolle Wort Gottes. Und ich glaube, Deutschland wird nochmal ein Land der Reformation werden und das Wort Gottes wird in Klarheit gepredigt werden und alle religiösen Lügen zerbröseln, zerbröckeln und zerfallen und die Türen springen auf und viele, viele Menschen, nicht nur von der Gosse, kommen ins Reich Gottes, auch viele, die es ehrlich meinen und gut meinen, aber in religiösen Gefängnissen sitzen, hören die Stimme des Herrn, Lazarus, komm heraus! Und sie kommen heraus und sind auf einmal wieder lebendig. Da muss man noch ein paar Binden von ihnen abwickeln und dann können die laufen. Halleluja, und das wird kommen. Das wird kommen. Gott wird die Kraft seines Wortes wiederherstellen. Und das Beste, der beste Beitrag dazu, dass wir die Kraft des Wortes kennenlernen. Und dann wissen wir, was wir erlebt haben, dann wissen wir, worüber wir reden und wir können das anderen schmackhaft machen. So macht es Paulus, Apostelgeschichte 20, der holte die Ältesten von Ephesus. Vers 32 sagt er, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das Wort baut auf und das Wort bringt uns in das Erbe. Da ist ein Erbe, das wir haben. Und um dieses Erbe geht es. Und dieses Erbe sollen wir hinein. Und das Erbe ist, in einem Wort, alle Segnungen von Golgatha. Sieg über die Macht der Sünde. Sieg über den Feind. Sieg über Dinge, die der Feind gegen uns bringen will, mit denen er uns bremsen will. Sieg über die alten Fesseln von der Vergangenheit. Da ist eine Kraft Gottes, die uns hineintragen will in unser Erbe. Und es kommt durch das Wort. Halleluja, Halleluja. Und da gibt es so viel mehr zu sagen über das Wort Gottes. Schau da selber hinein und du wirst eine Liebe bekommen, eine Sehnsucht bekommen, dieses saftige, lebensspendende, aufbauende, ermutigende Wort einfach selber zu erfahren. Denk mal bei Hesekiel, dieses Tal der Totenknochen und ein Mann unter der Anleitung des Heiligen Geistes prophezeit und Leben kommt in Totengemeinde. Wo gibt es denn sowas? Und die rappeln nicht nur so ein bisschen und machen irgendwie Klappern im Takt oder so etwas. Das wäre ja schon ein Wunder, wenn die ein bisschen Musik machen würden. Nein, da kommt Sehnen und Fleisch kommt da drüber. Und zum Schluss stehen die auf. Und dann sind die sogar eine Armee. Ich meine, von toten Knochen zur Armee. Das ist wirklich ein Fortschritt. Halleluja. Das tut Gott durch das Wort. Der Prophet sollte weissagen. Und der Heilige Geist kam und bestätigte das Wort. Und so ist es auch in deinem Leben. Am Anfang, der Geist schwebte über dem Wasser. Die Erde war wüst und leer. Und dann kam das Wort. Und wenn das Wort Gottes kommt und der Geist Gottes brütet über deinem Chaos, dann wird eine neue Ordnung geschaffen. Eine neue Ordnung. Halleluja. So, jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, diese wunderbaren Eigenschaften, die ich jetzt nur ganz kurz angerissen habe, einfach diese Heilungskraft, diese Befreiung, diese Motivation, diese Hoffnung, dieses, was uns nach vorne trägt, diese Kräfte des Wortes Gottes werden erst wirksam, hör bitte genau zu, werden erst wirksam, wenn wir lernen, so mit dem Wort umzugehen, wie Gott möchte, dass wir mit seinem Wort umgehen. Nur weil wir eine Bibel auf dem Nachtschrank haben, wird die befreiende Kraft Gottes sich nicht entfalten. Nur weil wir ab und zu den Losungskalenderzettel abreißen, ist noch nicht garantiert, dass das Leben mit all seinen wunderbaren Auswirkungen sich hinein ergießt in unser Leben. Dazu ist etwas mehr notwendig. Und Gott hat genau beschrieben, wie wir das tun sollen. Wenn ich das zusammenfasse, das in sich bräuchte viel, viel Zeit, das zu entfalten vom Wort Gottes. Aber man kann das zusammenfassen, es ist ein Lebensstil von Disziplin, von Beständigkeit und Tiefgang. Gott will, dass wir uns in einer regelmäßigen Weise seinem Wort aussetzen. Regelmäßig. Und nicht nur irgendwie so durch ein Kapitel jagen, sondern mit Ausdauer, mit Glauben dranbleiben und erlauben, dass das Wort tief geht. Das Wort muss tief hinein in dein Herz. Da entfaltet es seine Kraft. Lass uns ganz schnell zu 5. Mose 17 gehen. Und hier gibt Gott eine Anordnung, an Israel für ihren zukünftigen König. Du sagst, was hat das mit mir zu tun? Nun denk ein bisschen nach. Wir sind in Christus Könige und Priester. Wir sind ein königliches Priestertum. Und wenn hier dem König ein Gesetz gegeben wird, ja, und du siehst gleich, was das hier ist, dann ist das auch für uns. 5. Mose 17, ab Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, das aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie, diese Kopie, soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Wann? Ab und zu? Manchmal, wenn er Lust hatte? Alle Tage heißt, ob Lust, ob nicht Lust, immer. Und das ist der Punkt. Das ist, was ich meine mit Disziplin. Disziplin bedeutet, ich tue es, weil Gott es von mir will und weil ich verstanden habe, dass es richtig ist und es gibt keine Alternative dazu. Also, ich will die Segnungen haben, ich will die Kraft Gottes erleben, also tue ich es. Und es ist nicht mehr wichtig, ob ich danach Lust habe oder ob ich keine Lust habe. Das ist nicht das Entscheidende. Ja. Alle Tage seines Lebens. Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Hier haben wir schon eines der ersten gewaltigen Verheißungen oder Segnungen, die Gott verspricht. Das Wort Gottes bringt dir Furcht des Herrn bei. Ehrfurcht vor Gott. Und wiederum, das wäre ein Thema für die nächsten 60, 90 Minuten. Es gibt keinen Begriff in der Bibel, keine Tugend, keine besondere Eigenschaft eines Gläubigen, das mit so viel Verheißungen verbunden ist, wie die Furcht des Herrn. Und ich möchte euch sehr, sehr, sehr ermutigen, studiert dieses Thema. Und wenn ihr das studiert, dann werdet ihr sehen, ich brauche die Furcht des Herrn, mehr nichts. Das brauche ich. Und ich werde jetzt so leben, dass Furcht des Herrn sich in mir entwickeln kann. Und ich denke, ihr wisst alle, das hat nichts mit Angst vor Gott zu tun, sondern es ist ein Respekt, es ist ein Ehrfurcht, es ist eine Liebe zu Gott, dass wir ihn so lieben. Wir möchten ihn nicht kränken, wir möchten nicht beleidigen, wir möchten nicht, dass er in irgendeiner Weise negativ berührt wird durch verkehrte Dinge. Wir wollen ihm gefallen, wir wollen ihn ehren, wir wollen, dass er der Erste ist in unserem Leben, in allen Dingen. Und Gott sagt hier, wenn der König alle Tage in dem Wort liest, dann wird er lernen, Gott zu fürchten. Um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnung zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Seht ihr, dass das genau das Gleiche ist wie gestern, Ehre Vater, Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Der König verlängert die Tage seiner Herrschaft durch die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn führt dazu, dass man das Böse meidet. Das ist, was die Schrift sagt. Halleluja. Das ist eine der gewaltigsten Segnungen des Wortes Gottes. Und es ist eine Folge der regelmäßigen Beschäftigung mit dem Wort. Und es muss auf die richtige Art mit dem Wort umgegangen werden. Nicht einfach nur so irgendwie drüber eilen und dann haben wir es wieder geschafft. Wir haben so zwei Kapitel gelesen, wir haben kein Wort verstanden. Wir haben auch nicht einmal gesagt, Gott, bitte hilf mir. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir haben ihm keine Hingabe ausgedrückt, wir haben keine Gebete aus diesen Schriften formuliert, wir sind einfach nur so drüber gerast. Das nützt überhaupt nichts. Sondern mach aus dem Wort ein Gebet. Lies zwei Verse und entweder darin steht etwas, was Gott für dich getan hat, was Gott bereit ist für dich zu tun, was schon in Christus dir gehört oder was er tun wird. Mach daraus ein Gebet. Sag ihm, Herr, ich möchte das haben, was du da anbietest. Und ich danke dir, dass du das hineinbringen wirst in mein Leben. Und ich danke dir, dass du mich lehren wirst, was mein Teil dazu ist, damit es wirklich ankommen kann. Oder es ist ein Gebot. Und dann sagst du, Gott, ich danke dir, dass du mir die Gnade gibst, das zu leben. Ich werde lernen, das zu leben. Ich werde lernen, weil es ist dein Wille und in meinem Leben soll dein Wille geschehen. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass du das verwirklichst. Gott hat versprochen, ich werde meinen Geist in euch geben, ein neues Herz geben und ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Wegen wandeln, meine Rechte halten, meine Gebote tun. Gott hat versprochen, aus dir und mir jemanden zu machen, der ihm gehorsam ist. Das ist meine Hoffnung. Nicht meine eigene Kraft, nicht mein Bemühen. Und mit allem Versagen, mit allen zu kurz kommen, mit allen Dingen kommen wir zu Gott und sagen, Gott, hier bin ich. Ich muss noch deutlicher hören. Ich muss noch mehr verstehen. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin schwer vom Begriff. Aber du hast gesagt, du wirst es schaffen mit mir. Das ist meine Hoffnung. Und ich brauche, dass du es mal so richtig durchbuchstabierst für mich. Stellen wir es doch mal vor Gott ganz dumm, so als wüssten wir nichts. Oh, das würde uns in eine Lage versetzen, wo wir schnell gelehrt werden können. Gottes Problem ist, dass wir so viel wissen. Das ist sein Problem. Und wir kommen mit all unseren Gedanken, mit all unseren Ideen. Aber wenn wir alles beiseite legen, dann kommt der Heilige Geist. Wir bringen unsere Beständigkeit und Gott wird kommen. Und wenn wir so die Bibel lernen zu lesen, dass wir aus dem Wort ein Gebet machen, dass wir antworten, dann wird das Wort uns verbinden mit der Gegenwart Gottes. Und der Friede und die Ermutigung und der Trost und der Zuspruch Gottes wird real werden für unser Herz. Das ist, worum es geht. Aber wir lassen uns rufen von Gott. Wie es hier heißt, der König soll jeden Tag im Wort sein. Josua, Kapitel 1. Hier ist Josua am Anfang eines neuen Abschnittes in seinem Leben. Er übernimmt jetzt den Dienst von Mose, das Volk Israel zu führen. Und Gott kommt zu ihm und er sagt ihm, ich werde dir helfen. Josua 1. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig. Du kannst nicht für Gott gehen, du kannst nicht für Gott etwas tun, wenn du nicht stark wirst und mutig wirst. Es ist nicht möglich. Solange wir von Angst gelähmt werden, solange wir denken, oh, was ist, wenn ich versage? Wir werden nicht losgehen. Die einzige Hilfe, diese warnenden, zurückhaltenden Stimmen in uns zu überwinden, ist so voll zu sein von Ermutigung, dass wir die Stimmen der Entmutigung nicht mehr hören. Das ist die einzige Chance. Und Gott redet lauter als der Feind. Gott redet lauter als meine Erfahrung. Gott redet lauter als meine ungläubigen, gläubigen Freunde. Gott redet lauter. Und ich kann auf ihn hören und das andere höre ich nicht mehr. Ich sehe noch nicht mal mehr ihre Fragen. Mensch, was machst du? Das ist gefährlich. Das kann nicht klappen. Hör auf. Ich sehe das gar nicht mehr. Ich sehe nur Gott. Und er sagt, Junge, geh, ich bin mit dir. Es wird klappen. Niemand wird standhalten können vor dir. Niemand. Ist das nicht gut? Wenn die Feinde kommen, und Feinde kommen in unserem Leben, auf 7 Wegen werden sie wieder vor uns gehen. Auf 7 Wegen. Sogar haben wir einen besonderen Sport, ihnen nachzujagen und sie zur Schnecke zu machen. Psalm 18. Kann ich jetzt nicht reingehen, aber das ist schön. Manche von euch sind hier und sagen, warum muss da so viel Militanz drin sein? Weil die Jungs mehr von Bibel in sich haben als du. Das ist dein Problem. Du hast einen soften Jesus, aber hier ist ein Kriegsmann, der aufsteht, der seine Feinde erschreckt. Mit dem Schrecken seines Angesichtes versetzte sie in Panik. Das ist Gott. Gott ist ein bisschen kräftiger und ein bisschen lebendiger und gewalttätiger, als manche von uns das glauben. Und wenn Gott in uns anfängt zu leben in einer neuen Weise, dann kommen auch Dinge von Gott hervor, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. Gott ist nicht nur der Krieger. Oh, er kann auch ganz anders. Aber er wird in Deutschland kommen und diesen religiösen Geist wird erschlagen. Und die Fetzen werden fliegen. Es wird kommen. Die Gefangenen werden nicht einfach so befreit. Einfach so. Mit einem Säuseln Gottes. Nein, er kommt und er demütigt die Gefängniswärter. Die Mächte der Finsternis, die Lügengeister. Sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Das ist unser Thema, Erfolg haben. Wie kommt Erfolg zustande? Durch totale Hingabe an das Wort Gottes. Und wenn unser Verstand sagt, das kann nicht sein, sag Ruhe, du bestimmst nicht. Gott regiert, sein Wort ist die Wahrheit. Und jetzt guck mal, wie kommt man dahin? Dass man so dem Wort folgt. Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen, achte mal auf dann, dann, wenn du lernst nachzusinnen, immer wieder Tag und Nacht nachzusinnen über das Wort Gottes, wirst du Erfolg haben. Lass uns doch nicht kommen mit unserem kleinen Verstand und sagen, das geht doch gar nicht. Du kannst so voll sein vom Wort Gottes, dass du noch in deinen Träumen voll bist vom Wort. Und da kommen in den Träumen irgendwelche Angebote, die dir tagsüber nicht mehr angeboten werden können, weil du schon zu clever bist. Und die kommen in der Nacht und du sagst, in Jesu Namen hinter mich. Und der Name Jesus in deinem Traum genauso mächtig, wie wenn du wach bist. Da ist überhaupt kein Unterschied. Halleluja. Nachsinnen über dem Wort. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Halleluja. Ich nenne nur Psalm 1, das ist genau der gleiche Gedanke. Glück und Erfolg durch Nachsinnen über dem Wort. Halleluja. Lass mich noch einen wesentlichen Aspekt der Furcht des Herrn wenigstens nennen, den wir unbedingt nutzen sollten und mitnehmen sollen. Das Wort Gottes bewirkt in uns diese Furcht. Und da heißt es in Sprüche 14, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Weißt du, dass der Teufel Fallen des Todes aufgestellt hat, um dich zu Fall zu bringen, um dich so zu frustrieren, dich so zu brechen, dass du nicht mehr aufstehst? Um dir so weh zu tun, dass du sagst, jetzt ist Schluss, ich vertraue niemandem mehr. Weißt du, dass da Fallen des Todes sind, die der Feind aufgebaut hat? Und der einzige Weg über das Minenfeld des Lebens ist, die Führung Gottes. Ja, ich denke, ihr wisst das alle, wie die Ostfriesen über ein Minenfeld gehen. Ja? Aber das ist nicht göttliche Weisheit. Göttliche Weisheit ist, er weiß, wo die Minen liegen. Und er sagt, geh du an meine Hand. Und bleib du ganz dicht an meiner Seite. Und du gehst nur da, wo ich dir sage, dass du gehen sollst. Und dann musst du keine Angst haben. Du gehst an seiner Seite. Und der Teufel lauert hinterm Busch und wartet, wann du auf seine Fallen trittst, auf seine Tretminen. Aber du gehst an der Seite des Herrn. Und er führt dich in großen Bogen an all den Minen vorbei. Und der Teufel ärgert sich grün und blau hinterm Busch. Sag ja, wenn der doch alleine gehen würde. Alleine schon die statistische Wahrscheinlichkeit wäre hoch, dass er eine treffen würde. Jetzt weißt du, warum Jesus der Weg heißt. Er ist der Weg. Durch den Trubel, durch die Ängste, durch die Fallen des Feindes. Er ist der Weg über das Minenfeld. Er ist der Weg. Und wir gehen mit ihm. Das sind so viele Fallen des Todes. Die sind aufgebaut und die sind speziell gemacht für dich, gemäß deiner Schwächen, gemäß deiner Problematik, die du noch deiner Vergangenheit mit dir trägst. Aber Gott will dir helfen, diese Fallen des Todes zu umgehen. Sprüche 14, Vers 12. Das ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Aber zuletzt sind es Wege des Todes. Es ist nicht wichtig, was du über deinen Weg denkst. Was sagt Gott über deinen Lebensweg? Wie sieht Gott das Ganze? Wie stimmt Gott überein mit deinen Entscheidungen, mit deinen Vorstellungen? Du magst von dir ganz ergriffen sein, wie andächtig du bist und wie sehr du Jesus liebst. Aber vielleicht sagt Jesus, das ist eine Religion, die stinkt in meiner Nase. Wie kannst du rausfinden, ob deine Ergriffenheit berechtigt ist oder ob Jesus ganz anders darüber denkt? Es gibt nur einen Weg. Geh du in das Wort und check du, was du wirklich glaubst. Ich habe es gestern oder wann schon gesagt. Manche glauben, dass sie glauben. Und manche glauben. Wie kannst du wissen, zu welcher Sorte du gehörst? Oh, ich glaube, dass ich glaube, dass ich richtig glaube. Das reicht auch nicht aus. Die einzige Möglichkeit ist, dass du deinen Glauben mal auf den Prüfstand stellst. Und dann prüfst du mal all das. Und dann wirst du religiöse Entrümpelung machen. Und da kommst du auf eine Menge Dinge. Vielleicht gehörst du zu diesen Leuten, die zu einer großen religiösen Organisation gehören und sie glauben, da ist Maria, die Miterlöserin, die Königin des Himmels, und man ruft sie an und sie macht Fürbitte für uns. Aber wenn du dieses Buch studierst, dann wirst du sehen, sie war eine wunderbare Frau und sie war sehr gesegnet. Aber sie hat nichts mit Erlösung zu tun. Und sie ist auch nicht in den Himmel gefahren. Sondern nur einer ist der Herr. Und da ist keiner über ihr, der sagt, ach, das ist mein Sohn. Er ist der Herr. Und Maria ist im Himmel und sie betet den König an, genauso wie Paulus oder irgendwer anders. Und sie sagt nicht, Jungs, ich bin die Mami. Ich sag ihm, wie hier Sache läuft. Vielleicht hat es deine religiösen Gefühle verletzt. Hoffentlich, wenn du von dieser Sorte bist. Ich könnte auch ein paar andere, mehr lutherische, aber lassen wir das. So Fallen des Todes. Manche Leute haben irgendwie dieses starke Verlangen, sie wollen schnell reich werden. Die ganz schnelle Tour. Jemand hat mir gesagt, rief mich an, du, weißt du was, hier habe ich eine wunderbare Methode, da kann man so ganz nebenbei, kann man wirklich ein paar tausend Euro so Nebenverdienst jeden Monat machen. Das ist so für arme Prediger, die nicht gesegnet sind, die können dann noch irgendwie so ein bisschen so kleine Nebengeschäfte machen, wollte er mir anbieten, weil er ist jemand, der nicht aus dem Knick kommt. Ich sage, Bruder, wie lange bist du schon dabei? Wie viele tausend Euro hast du schon gemacht? Oh, ich bin ganz frisch dabei. Und jetzt funktioniert das so, je mehr ich jetzt dafür werbe und je mehr Leute ich überrede, in dieses Ding einzusteigen, umso mehr steige ich auf. Ich sage, viel Spaß, tschüss. Ich muss nicht aufsteigen, ich muss Gott anbeten, der versorgt mich. Und nicht irgendeine Spekulation an der Börse oder irgend so ein Quatsch. Wenn du glaubst, schnell reich werden zu können, weil da gibt's ein paar Tricks, die die Dummen noch nicht kennen. Und du musst nicht arbeiten, du musst dich nicht abmühen, du musst nicht fleißig sein, du musst nicht die normalen Dinge des Lebens tun, du musst dich nicht abmühen, sondern du kriegst die schnelle Kohle. Wenn du das willst, herzlich willkommen zu den Fallen des Todes. Die warten nur auf Typen wie dich. Und die machen dich alle, ehe du überhaupt kapierst, was mit dir passiert. Beziehungen außerhalb des Willens Gottes, ein Fallen des Todes. Menschen fallen vom Glauben ab, weil sie eine Frau heiraten, die sie so lieben, aber sie geht nicht mit Jesus oder umgekehrt. Sie fallen ab vom Glauben. So viele Dinge. Wenn wir eine Haltung der Belehrbarkeit, der Korrigierbarkeit verlassen, wo wir alles wissen, und wenn andere kommen und sie wollen uns warnen, wir wissen, ach, das ist auch einer von den Blinden, die keinen Durchblick haben. Das sind zwar meine Ältesten, aber haben keine Peilung, was Gott mir alles gegeben hat. Die verstehen gar nichts. Das sind Fallen des Todes. Zum Schluss lebst du in deinem Planeten. Du und deine Gedanken und du dein Jesus. Und keinen findest du auf der ganzen Welt, der versteht, was du willst. Keinen findest du, der dir sagen kann, das ist von Gott. Du bist ganz alleine mit deinen irrigen Gedanken. So haben die Sekten gestartet. Lies mal, wie Mormonen gestartet haben, wie die verschiedenen Sekten gestartet haben. Christen, abgefallen, raus aus der Gemeinde, voller Bitterkeit, mit Beziehungen nicht klargekommen. Und dann wollen sie nicht die Schritte tun der Wiederherstellung. Und dann kommt der Engel des Herrn, aber es war nicht der Engel des Herrn, es war ein anderer Engel. Und sie kriegen Offenbarung, finden ein Buch oder finden irgendwelche komischen Ideen. Und sie haben jetzt die Erleuchtung. Und sie sind dann diejenigen, die wissen, dass alle anderen falsch sind. Wenn du einmal in die Situation kommst, wo du weißt, dass die ganze Gemeinde nicht mehr durchblickt, nur du weißt die Wahrheit. Ich sage dir, du bist in die Falle des Todes gefallen. Ich war zweimal drin. Zweimal. Und wenn es nicht Männer Gottes gegeben hätte, die Erbarmen genug gehabt haben, die Zeit investiert haben und die mich da rausgeholt hätten, ich würde heute hier nicht stehen. Ich bin in diesen stolzen Pharisäergeist gefallen. Und ich sage nur noch, ich bin übrig geblieben. Alle sind abgefallen. Nur noch einer hat die Peilung. Das bin zufällig ich. So lass uns wirklich aufpassen. Lass uns wirklich aufpassen. Guck mal hier, Sprüche 5. Vers 12. Ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr, meinen Lehrern nicht zuneigte? Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Hier gehört jemand zur Gemeinde, aber er hat aufgehört zu hören. Und irgendwie hat er die Krise und die Katastrophe doch überlebt. Und dann kommt er zur Vernunft und sagt, wie dumm war ich, dass ich nicht gehört habe. Ich hätte ganz im Unheil versinken können, weil ich nicht gehört habe. Die bloße physische Anwesenheit in der Gemeinde, in der Versammlung, mit einem verschlossenen, stolzen, unbelehrbaren Herzen, nützt uns überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Und wenn da 1, 2, 3, 4 reife, geistliche Menschen dir die Meinung sagen, du verstehst nicht, was sie wollen, aber kannst du nicht so klug sein, zu sagen, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas dran ist an dem, was sie versuchen mir zu sagen, ist relativ hoch. Kannst du nicht so klug sein, dass du sagst, halt, stopp, ich überlege noch mal, was ich überhaupt hier will, ich überlege noch mal, was ich getan habe, ich überlege noch einmal, welche Haltung ich habe, ich überlege noch einmal, wie meine Argumente sind und ich höre mir das an und ich sage, bitte, wenn ich falsch bin, belehrt mich, helft mir, lasst mich nicht da drin, wenn ich daneben bin, dann erklärt es mir. Mit dieser Haltung werden wir immer durchgehen. Aber wenn wir sagen, erzähl mir nichts, verwirr mich nicht mit den Fakten. Ich habe schon meine Meinung. Ich will gar nichts mehr wissen. Ich weiß schon, dass du daneben bist. Mit dieser Haltung rennen wir dem Feind in die Arme. Und ich könnte hier stehen und Geschichten über Geschichten erzählen von begabten Menschen, von gerufenen, von gesalbten Menschen, die schreckliche Dinge gemacht haben, weil sie in diese Fallen hineingegangen sind. Eine Falle des Todes. Wenn wir mit eigener Kraft unsere Berufung und unsere Prophetien erfüllen wollen, gegen alle Weisheit, gegen alle Mahnung, gegen alle Prinzipien der Schrift, eine Falle des Todes. Wir sind so voller Minderwertigkeit, dass wir glauben, wenn wir dann der große Superapostel werden, wenn wir der große Prophet werden, dann werden alle uns ehren und achten. Und wir kapieren überhaupt nicht, was wir da anrichten. Wir versuchen, unsere Identität, unser Wertgefühl aus unserem Status zu bekommen. Heimlich drucken wir uns schon Visitenkarten. Apostel so und so, Prophet so und so. Wenn wir gegen besseres Wissen und gegen die klare Weisung der Schrift unsere Lust suchen auf verbotenen Wegen, dann wartet eine Falle des Todes auf uns. Lasst uns vorsichtig sein. Und die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Es ist nicht wichtig, was der Feind tut, es ist wichtig, was du tust. Ja? Früher die Transitautobahn durch die ehemalige DDR, weißt du, da haben sie hinter den Büschen gestanden, ja, und haben auf Valuta gewartet, die Wegelagerer, die Volkspolizei, so hieß sie, ja. Und sie haben dich geblitzt und man hat immer geguckt, wo sind die hinter dem Busch? Könnte da hinter der nächsten Biegung an diesem Busch, könnten da welche sein? Und man ist dann schnell von 140 wieder auf 110 gegangen, um dann näher ranzukommen und zu gucken, ob man vielleicht doch noch auf 100 runter müsste. Und das war extrem anstrengend, so zu fahren. Und irgendwann hat Gott mir gesagt, merkst du, was du tust? Das ist stressig, so zu fahren. Du schaust immer nach vorne und versuchst zu überlegen, hinter dem Baum, hinter dem Busch, hinter dieser Leitplanke, ist da irgendwas? Er sagt, schau du auf die Tachonadel. Schau auf die Tachonadel und sieh zu, dass die bei 100 steht. Und du fährst total voller Frieden. Und du hast keinen Stress mehr. Und Gott hat gesagt, so ist das geistliche Leben. Viele versuchen da vorne die Feinde zu suchen. Guck auf deine geistliche Tachonadel. Sieh zu, dass du 100 fährst. Und dann ist egal, hinter welchen Büschen die lauern. Das ist völlig egal. Und du fährst mit Frieden deine Straße. Ist das gut? Gutes Bild, ne? Halleluja. So kriegt der Raser Frieden. Halleluja. Oh, Halleluja. Ich muss weiter. Einen wichtigen Punkt möchte ich hervorheben. Die Bibel sagt uns in Jakobus 1, dass der richtige Umgang mit dem Wort Gottes bewirkt etwas ganz Kostbares, wofür andere Leute sehr viel Geld bezahlen und es doch nie richtig kriegen. Ein neues Bild von uns selbst. Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Bitte als theologische Feinheit achte hier drauf, dass es ein Mann ist, der in den Spiegel schaut und er schaut offensichtlich zu kurz hin und er geht weg und er vergisst, wie er beschaffen war. Das wird einer Frau nie passieren. Ja? Sie steht so lange vor dem Spiegel, ja, dass sie genau weiß, wie sie aussieht. Ja? Und sie kann eine Stunde später durch die Stadt laufen, sie weiß immer noch, wie sie aussieht. Ja? Aber die Männer müssen aufpassen. Und natürlich ist das ein Bild. Das ist ein Bild. Du sagst ja, wo ist das Problem, wenn ich vergesse, wie ich aussehe? Ob mein Scheitel rechts oder links ist? Es ist wirklich nicht zu dramatisch. Aber das ist ein Bild. Und jetzt kommt es ohne Bild. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist. Das Wort Gottes ist ein Spiegel. Und wenn du dort lange und intensiv genug hineinschaust, dann ist es das vollkommene Gesetz der Freiheit. Da siehst du, wer du in Christus bist. Du siehst, wer du wirklich bist. Nicht, was deine Eltern über dich prophezeit haben. Nicht, dass sie schon von klein auf gesagt hat, du taugst so gar nichts. Warum bist du nicht wie deine Schwester? Und du läufst dein ganzes Leben lang rum. Und du weißt eins, du bist das schwarze Schaf der Familie. Und du weißt eins, alle anderen werden es gut haben, aber ich hab's schwer. Gott gibt dir ein neues Bild. Und ein Teil des neuen Bildes ist, du bist wertvoll und du bist wunderbar geschaffen. Und Gott ist entzückt über dich. Und wenn du das ergreifst, er ist nicht entzückt über alles, was ich tue, aber über mich. Und wenn du das begreifst, wird deine ganze Beziehung zu Gott sich verändern und deine Art zu leben wird sich ändern. Und da ist nicht mehr diese Ablehnung und diese Minderwertigkeit und diese nagenden Selbstzweifel, die wie die Wühlmäuse an den Wurzeln des Lebens nagen. Und dann wundern wir uns, warum oben die Pflanze so kränkelt. Wir haben doch so tüchtig gegossen, alles gemacht, aber die Wühlmäuse beißen da unten alles ab. Und die Minderwertigkeit und die Selbstzweifel und die Ablehnung und die Selbstablehnung und all diese Dinge, die nagen. Aber wenn wir erkennen, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind geliebt und Gott ist über uns entzückt. Was meinst du, warum ist das in manchen Gemeinden so? Da heißt es dann feierlich, lasst uns beten und alle gehen in Deckung. Warum ist das so? Weil da ein Gott, der Schuld verteilt, verkündet wird. Und in einer Gemeinde wird der Vater verkündigt, der sagt, Kinderchen, kommt. Und es heißt, lass uns beten. Halleluja, Papi, da bin ich. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Lass uns beten. Oh, geht schnell in Deckung. Das zeigt, wir kennen nicht Gott. Wir wissen nicht, wie er wirklich ist. Wir haben immer noch die Peitsche. Wir haben immer noch das schlechte Gewissen. Wir haben immer noch die Angst vor Gericht. Aber im Hebräerbrief heißt es, wenn die Erlösung sein Werk in uns tut, wenn der hohe Priester von uns erlebt wird und anerkannt wird, dann wirkt es auf unser Gewissen und wir haben kein Bewusstsein von Sünde mehr. Das ist, was der Hebräerbrief sagt. Und wenn neue Dinge da sind, wo wir versagt haben, der Heilige Geist zeigt uns das, wir bringen das in Ordnung mit Gott und dann sind wir wieder so clean wie vorher. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und es gibt kein Gedenken mehr an die Sünde. Gott hält uns nicht in Gehorsam durch Erinnerung an die Sünde. Das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Und er will nicht, dass wir an unsere Vergangenheit und an die Sünde und diese Dinge denken. Er will das nicht. Er will, dass wir auf ihn schauen und dass wir von ihm wirklich diese Annahme erleben. Und dass wir mit voller Vertrauen auf ihn zulaufen. Das will Gott. Das ist der Vater. Nicht die Peitsche, nicht die Anklage, nicht die Verteilung, großzügige Verteilung von Schuldgeschenken. Das ist nicht Gott, das ist Religion. Wir schauen in den Spiegel des Wortes. Wir bekommen ein neues Bild, wer wir sind. Und wenn wir wissen, wir sind geliebt und wir sind wertvoll, können wir damit leben, wenn ein paar andere Leute, die noch etwas geistlich unterbelichtet sind, das noch nicht verstanden haben, dass wir geliebt und wertvoll sind? Wir können damit leben. Wir können für sie beten. Herr, hilf ihnen, uns zu lieben. Aber wenn wir schwach und unsicher sind und wir wissen nicht, wie Gott zu uns steht und wie Gott über uns fühlt, jeder schiefe Blick lässt uns ins Bodenlose abstürzen. Meine Güte, was bin ich für ein schrecklicher Mensch. Du bist geliebt, du bist der Geliebte des Herrn. Wie betet der in dem Psalm? Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Du bist wunderbar gemacht. Das ist, was Gott über dich denkt. Wer gibt dir das Recht, was anderes über dich zu sagen? Oh, ich bin schrecklich, ich bin fürchterlich. Wer erlaubt dir, Gott zu widersprechen eigentlich? Hallo? Darfst du gar nicht. Ist gar nicht erlaubt. Du nennst das Demut. Gott nennt das Dummheit. Und all diese wunderbaren Veränderungen kommen von innen heraus. Manche Leute versuchen, ihr Leben zu verändern, indem sie ihre Manieren aufpolieren. Aber Gott will uns nicht dressieren. Wir sind keine Zirkustiere, die irgendwie dressiert werden. Haben zwar keine Peilung, was sie da machen, ja, aber jetzt müssen wir Männchen machen, ja. Und jetzt müssen wir dies und jetzt müssen wir jenes machen. Gott will, dass wir ihn lieben von Herzen und dann kommt unser Leben auf die Reihe. Es fängt von innen an und geht nach außen. Und nicht wichtig, ob du weißt, ob du an der richtigen Stelle der Liturgie stehst oder sitzt oder kniest oder irgendwas. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass unser Herz bei Gott ist. Und im Himmel, welche Liturgie haben die da eigentlich? Die schreien, dass es donnert. Und Gott tut noch seinen Teil dazu. Erdbeben, Donner, Blitze und die Stimmen von diesen Millionen und Millionen wie Rauschen vom Wasser. Ja, welche Liturgie haben die da eigentlich? Tja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt knien oder schreien? Mach, was du machen willst, aber mach es von ganzem Herzen. Sag, wenn ich das tun würde in meiner Gemeinde, dann fliege ich raus. Guten Flug. Ich war in einer Gemeinde, da ging das alles ganz handzahm zu. Oh, war das alles. Du wusstest genau, was an welcher Stelle kam im Gottessitz. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu stehen und Gott sagt zu mir, ich möchte, dass du in der Anbetung deine Hände hebst. Und so, Gott, das tue ich zu Hause, aber doch nicht in der Gemeinde. Das macht niemand da, das tut man da nicht. Und Gott gab mir ein Vers, dass die Männer an allen Orten heilige Hände hochheben. Habe ich deine Hände gereinigt? Ich sage, ja. Sind sie heilig? Ja. Dann heb sie hoch. Ich sage, Gott, weißt du, was du tust? Und dann habe ich gesagt, Gott, du bist Gott. Du hast alles recht. Und ich werde tun, was du mir sagst. Ich verspreche dir, im nächsten Gottesdienst hebe ich meine Hände hoch. Und dann wurde das letzte Lied gesungen. Und ich hatte immer noch nicht meinen Eid erfüllt. Und ich wusste genau, wie viele Strophen das Lied hat. Und ich wusste, ich habe noch eine Strophe. Und dann ist fertig. Dann habe ich gesagt, okay, das Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich dachte, wo wird das enden? Was werden die Konsequenzen sein? Wenn Gott dir etwas sagt, er sagt dir nicht, bedenke so lange die Konsequenzen, bis dir der Gedanke, das zu tun, vergeht. Er hat das nicht gesagt. Er hat das nicht gesagt. Gut, schreib das auf, das ist gut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's jetzt. Ich mache jetzt sicherheitshalber die Augen zu, zähle bis 10 und bei 10 hebe ich die Hände hoch. Und dann habe ich die Hände hochgehoben. Weißt du wie? Bis hierhin. So habe ich angefangen, in die Freiheit zu kommen. Bis hierhin. Und ich hatte das Gefühl, alle hören auf zu singen und alle starren auf mich. Das war natürlich nicht so, aber das war mein Gefühl. Und da habe ich erst mal gesehen, wie selbstbewusst und selbstkonzentriert und selbstbezogen ich bin. Eine kleine Sache, die Gott mir sagt. Und alles, was mich interessiert, ist, die Gemeinde wird mich steinigen. Ist doch nicht normal. Gott ist Gott. Dein Leib gehört ihm. Er könnte sagen, tanz vor mir. Dann tanz. Kann doch nicht sein in der Welt. Wir geben in der Disco dem Teufel alles. Und dann kommen wir in die Gemeinde. Und wir wippen im Schuh mit dem großen Zeh. Und wir denken, wir sind richtig progressiv. Das kann doch nicht sein. Der Teufel nimmt gerne alles, aber Gott immer nur so unterkühlt auf Sparflamme. Das ist nicht, was die Bibel sagt, ihr Lieben. Das ist ein anderes Thema, aber irgendwie habe ich es heute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Psalm 119. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Vers 9. Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Was ist die Hilfe gegen die Versuchung? Das Wort Gottes im Herzen. Und das ist ein Prozess, bis der Bibelvers aus der Druckerschwärze in unser Verstand und in unser Unterbewusstsein und dann in unser Herz geht. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess verlangt Zeit, Disziplin, Beständigkeit, Tiefgang. Und du gehst so tief in Gott, wie du gehen möchtest. Niemand hindert dich. Du kannst diesen Versuchungen nachgeben, dich abzulenken und irgendwas anderes zu tun. Und du kannst sagen, nein, ich breche die alten Gewohnheiten und Süchte und Abhängigkeiten meines Fleisches und ich gehe tief ins Wort Gottes. Du kannst das sagen, niemand hält dich ab. Es ist nur das Fleisch, nur die Welt, nur der Teufel. Weiter nichts. Und die Bibel sagt, dass die, die Gott kennen und die Kraft Gottes durch das Wort auf sich nehmen, sie überwinden die Welt, sie überwinden den Teufel, sie überwinden den Hang zur Sünde. Das ist normal, das ist, was die Bibel sagt. Und dann muss keiner Angst haben, ja, wenn ich jetzt den Teufel überwinde, dann werde ich vielleicht stolz darüber, dass ich den Teufel überwinde. Du, Gott hat seine Methode, dich zu demütigen. Aber er möchte, dass du stark wirst. 1. Johannes 2, 14, das ist geschrieben an die Jünglinge im Glauben. Es gibt die Babys, die Kleinkinder, die Jünglinge und die Väter. 4 verschiedene Stufen werden genannt. Das ist nicht die Jugendgruppe. Das ist ein Reifegrad im Glaubensleben. Und von den Jünglingen heißt es, ihr seid stark und ihr habt den Bösen überwunden und das Wort Gottes bleibt in euch. Man kann so hineingehen in das Wort Gottes, dass es dann bleibt. Auch auf der Arbeit, es ist noch da. Auch im Straßenverkehr, es ist da. Und das wird unser Verhalten für den, der uns drängelt oder irgendwie schneidet oder andere dumme Dinge macht, das wird unser Verhalten verändern und Christus wird hervorkommen. Halleluja. Er kommt in uns hervor, weil das Wort in uns Wohnung nimmt und das Wort wird Fleisch. Ihr habt den Bösen überwunden. Jünglinge im Glauben haben den Bösen überwunden. Manche Christen denken, es ist irgendwie ein Ausdruck von Stolz, wenn man sagt, da ist Sieg über den Teufel für dich. Aber das ist, wozu Christus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. und uns Autorität zu geben, die von ihm kommt. Und wir werden immer wissen, dass es von ihm kommt. Aber wir herrschen, Römer 5, 17, wenn wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen wir im Leben. Und ich habe ein bisschen was aus meinem Leben erzählt, von meinen Depressionen und Herbsttrübsalen und viele, viele Ängste und viel, viel Zeug ist gewesen. So, ich kenne besiegt sein und Sieger sein. Ich kenne beides. Und ich sage dir, Sieger sein ist eindeutig angenehmer. Ich möchte dich ermutigen. Es ist wirklich besser. Vielleicht zweifelst du noch und sagst, oh, ich weiß nicht, hier kenne ich mich aus, aber auf den Höhen des Sieges, da ist mir so unbekannt alles. Du wirst dich dran gewöhnen. Weißt du, als Gott mich befreit hat von dieser Geißel der Schuldgefühle, oh, was habe ich unter diesem Zeug gelitten, diese Geißel der Schuldgefühle. Und ich habe sie sogar selber noch gesucht und habe gedacht, die hilft mir, heilig zu werden. Und irgendwann hat Gott mir gezeigt, die Befreiung vom Gesetz, Römer 7, das Ende vom Gesetz, wir sind frei. Und eine Befreiung vom Gesetz war so herrlich, die Befreiung von den treibenden Schuldgefühlen war auf einmal da. Ich lebte in der Freiheit. Das ging einige Tage und dann kam die Schuld wieder. Und weißt du, wie sie jetzt kam? Ich fühlte mich schuldig darüber, dass ich mich nicht mehr schuldig fühlte. Das ist der Teufel, der auf deinem nicht erneuerten Denken surft, Wellenreiten tut. So. Durch das Wort Gottes verbinden wir uns mit der Person Gottes. Es gibt keine Verbindung mit Gott ohne das Wort. Es beginnt mit dem Wort. Und wir können das Wort nehmen und durch das Wort Gottes dann hineinkommen in seine Gegenwart. Und Gott möchte, dass jeder von uns seine Gegenwart sucht und auch erlebt. Das ist nicht eine 30-jährige Suche und 30 Jahre passiert überhaupt nichts. Sondern wie Christus durch den Vorhang gegangen ist, das ist sein Fleisch, kannst du auch durch den Vorhang hineingehen in das Allerheiligste. Du lernst, das Fleisch zu überwinden. Du lernst, in die Dimension des Geistes zu gehen. Du lernst das. Studiere, was das Wort Gottes sagt über die Gegenwart Gottes. Wir sind alle eingeladen. Das ist das Ziel der Erlösung. Jesus ist der Weg. Wie geht es dann weiter? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Christus soll uns zum Vater bringen. Das ist das Endziel der Erlösung, dass wir in der Ruhe, in der Geborgenheit, in der Annahme, im Trost des Vaters wohnen. Nicht ab und zu mal irgendwie ein kleiner Besuch von ihm kommt. Wir wohnen bei ihm. Das ist, worum es geht. Und das ist ein Lernprozess, da durchzubrechen. Ein Lernprozess, mit all den religiösen Lügen aufzuräumen, in die Wahrheit zu kommen und dann von dem Widerstand des Fleisches nicht mehr abgehalten zu werden, von der Unlust. Sondern wir sind hingegeben und wir sagen, ja, wir verstehen. Gott sagt, sucht mein Angesicht, ständig sucht mein Angesicht. Wir fangen an, ihn zu suchen. Wir werden ihn finden, er wird sich finden lassen. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Und Gott will seine Gemeinde in eine neue Nähe, in eine neue Tiefe, in eine neue Gemeinschaft mit ihm hineinbringen. Und all die wichtigen Veränderungen geschehen dort. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an, 2. Korinther 3, 18, und werden so verwandelt in sein Bild. Die Herrlichkeit Gottes. Jesus betet das letzte Gebet, das uns überliefert ist, von Jesus, wo er noch mit seinen Jüngern war. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind und dass sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Und wenn du auch anfängst, Hunger zu bekommen nach der Herrlichkeit Gottes, dann kann Gott mit dir zusammenarbeiten. Solange dein Hunger nach den Lüsten und Vergnügungen der Welt ist, wird Gott dich nicht in sein Allerheiligstes ziehen. Der Hebräerbrief bleibt für dich ein Buch mit 7 Siegeln. Du verstehst überhaupt nicht, warum der geschrieben ist. Du kapierst gar nichts. Weil du dich zu schnell zur Ruhe gesetzt hast und hast gesagt, was willst du? Ich bin Kind Gottes, ich bin wiedergeboren. Ich gehe in eine Gemeinde. Das ist alles wunderbar, aber fang an, Gott zu suchen. fang an, vor sein Angesicht zu kommen. Und das geht nur über das Wort, nur über das Wort. Hosea, da kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Du kommst in die Gegenwart Gottes mit dem Wort. Und du sagst Gott, was er dir gesagt hat, was du ihm sagen sollst. Hast du verstanden? Du sagst Gott, was er dir gesagt hat, was du ihm sagen sollst. Das ist Gebet. Viele Leute denken, Gebet ist, ach, ich wünschte gerne, ich hätte, und gib mir doch. Das ist nicht Gebet. Gebet ist, wir kommen vor Gott, zum Beispiel, und wir sagen ihm, wie er ist. Das weiß er doch. Es geht nicht darum, Gott neue Informationen beizubringen. Bleib ganz ruhig. Es geht darum, deine Liebe auszudrücken. Es geht darum, Wertschätzung, Respekt und Dankbarkeit für das Wesen Gottes zu entwickeln. Und das wird auf keine andere Art und Weise kommen, als dass du vor Gott kommst und ihm dafür dankst, dass er rein und heilig und wunderbar und gnädig und barmherzig ist. Und dass da eine Güte ist, gepaart mit Strenge. Paulus rühmt die Güte und die Strenge Gottes. Viele wollen das nicht hören, aber ich sage, ja, das ist gut, ich brauche das. Ich brauche einen, der mich aufpasst. So, wir schauen Gott an, wir sagen ihm, wie er ist und wir sagen ihm Danke dafür, wie er ist und was er tut und wie er regiert. Wir erklären seine Herrschaft. Wir sprechen Dinge aus, wo unser Verstand sagt, ja, aber das ist doch noch gar nicht so. Doch, es ist so. Gott regiert. Nicht der Teufel regiert in dieser Welt. Gott regiert. Und er wird wiederkommen und es wird wunderbar sein. Wir werden im Himmel sein, ihr Lieben, nur noch ein kleiner Augenblick und wir sind alle im Himmel. Ein kleiner Augenblick und wir sind alle im Himmel. Mir ist egal, ob das noch 40 Jahre dauert. Ich glaube das nicht, aber das spielt keine Rolle. Ich meine, dreh dich einmal um und schau mal, wo die letzten 10 Jahre geblieben sind. Weg sind sie. Und die nächsten 20 Jahre, die werden noch viel schneller gehen. Geht alles schneller. Nur ist es nicht wichtig, wie man das von menschlicher Seite betrachtet. Wir sind bald im Himmel. Darauf müssen wir uns vorbereiten, sonst kriegen wir einen religiösen Kulturschock. Lies in Offenbarung, wie die da feiern. Und dann kommst du da. Ich sag, ja, an welchem Punkt der Liturgie sind wir jetzt hier? Und alle liegen vor Gott, die schmeißen ihre Kronen hin, die sind total hin und weg, haben keine Uhren mehr. Und du sagst, ich bin gewohnt, um 12 ist hier fertig. Du kriegst einen Kulturschock da oben. Der Heilige Geist will kommen und sagen, komm, ich bereite dich vor, damit du das überlebst da oben. Sonst kommst du da hin und musst erstmal auf die Intensivstation. Lies mal Offenbarung. Und ich sage dir, der Heilige Geist kommt in die Gemeinde und er fängt an, unsere Gottesdienste zu verändern in Richtung dessen, was in Offenbarung zu sehen ist. Viele Stimmen und Proklamationen und Donner und Erdbeben und Blitze. Und keiner sagt, ja, aber bei mir muss um 12 fertig sein. Wir sehen so Gott, dass wir verloren sind. Ich habe Zeiten erlebt, wo ich mit Geschwistern zusammen war. Wir waren Stunden vor Gott. Wir haben überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass es eine Uhr gibt. Überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass es eine Erde gibt. Man kann so verloren sein in Gott. Da will Gott uns hinbringen. Und er wird sich erweisen in seiner Schönheit, in seiner Größe. Und wir werden unsere kleinkarierten kleinen Programmchen vergessen. Wir werden die einfach vergessen, weil wir ihn so lieben. Wir können jetzt nicht aufhören. Wir wollen noch näher zu ihm. Wir wollen ihm noch mehr unsere Liebe ausdrücken. Und wir möchten trinken von dem Wasser des Lebens, das er ausgibt. So ein Jammer, wenn du in Gemeinden gehst und Gottes Geist fängt an zu wirken. Und du siehst, so viele wissen nicht, wie sie sich hingeben können dem Wasser des Lebens. Es fließt und sie haben überhaupt keine Ahnung. Sie stehen da aus Langeweile, fangen sie an zu blättern. Gut, dass es einen Gemeindebrief gibt, der liegt da irgendwo da hinten. Und dann blättert man darin oder man blättert in der Bibel. Und Gott ist da, Gott will reden, Gott will trösten, ermutigen. Und man ist mit irgendwas beschäftigt, weil man gar nicht den Glauben hat, gar nicht die Peilung hat. Gott ist jetzt hier, er will in mir etwas tun. Sondern er ist irgendwo anders, aber er schaut gar nicht auf mich. Das ist eine Illusion. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und durch das Wort Gottes kommen wir in Verbindung mit Realitäten. Wir sind für Gott. Wir danken ihm. Und Gott möchte tatsächlich, ich kann jetzt nicht mehr darauf eingehen, ich muss unbedingt
zu Ende machen. Gott möchte, dass wir ihn jeden Tag suchen. Und das ist ein Schlüssel für Wachstum. Und bitte, wenn du zu den vielen gehörst, die nicht eine regelmäßige Zeit mit Gott haben, verstehe, dass Gott dich dazu einlädt und dass Gott für deine Ausreden kein Verständnis hat. Ja, ich muss früh aufstehen. Ja, geh früher schlafen. Ich habe keine Zeit. Doch, du hast 24 Stunden, wie jeder andere von uns auch. Du willst damit sagen, ich habe andere Prioritäten. Da kommen wir der Sache schon näher. Da sind andere Dinge, die dir wichtig sind. Es wird kein echtes Wachstum geben. Es wird keine Durchbrüche geben, wenn du nicht lernst, zu Hause alleine Gott anzubeten. Und da ist niemand, der sagen könnte, du, 15 Minuten jeden Tag vor Gott, das schaffe ich einfach nicht, das geht nicht. Wenn du nur ein paar Gebete aus der Bibel nimmst und Gott anfängst zu danken für sein Wort und ihm sagst, wie er ist, mit Leichtigkeit kriegst du 15 Minuten rum. Und wenn dir nichts mehr einfällt, betest du in Sprachen. Mit Leichtigkeit kannst du 15 Minuten vor Gott sein. Mach deinen Mund auf, steh auf, bleib nicht im Bett liegen. Ja, sonst schläfst du ein von deinen Gebeten, weil die am Anfang noch nicht so inspirierend sind. Ja. Heb die Hände, steh vor Gott, beweg deinen Körper und sag ihm, wer er ist. Sag ihm, wie du ihn findest. Sag ihm, wie du ihn finden möchtest. Sag ihm, wie du ihn lieben möchtest. Auszudrücken, was du willst, ist ein so wichtiger Schlüssel. Drück aus, was du willst. Ich habe das mal studiert in dem Psalmen. Über 40 Mal, wenn ich mich richtig erinnere, 43 Mal in dem Psalmen steht, ich will. Ich will Gott preisen. Ich will mich freuen. Ich will ihn erheben. Ich will ihn besingen. Ich will, dass sein Lob in meinem Mund ist. Über 40 Mal wird da ausgedrückt, ich will. Erkläre du Gott, was du willst. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und jeder von uns, selbst wenn er es noch nie getan hat, kann mit Leichtigkeit 15 Minuten jeden Tag vor Gott verwenden. Und er sagt, ich bin schwerer Fall, okay, 10 Minuten. Ja? Gut. Aber tu es jeden Tag. Und sich festzulegen, das jeden Tag zu tun, konfrontiert uns ganz schnell mit der Unlust unseres Fleisches. Und wenn wir lernen, das zu überwinden, werden wir stark. Es ist kein Grund aufzuhören, nur weil wir uns nicht danach fühlen. Aha, wir lernen unser Fleisch kennen. Oh, da muss eine mächtige Erlösung her, um das zu überwinden. Ja, die ist da. Die ist da. Nichts kann dich abhalten. Und wenn wir das tun, werden wir Veränderung erleben und wir werden fähig werden, von Gott zu empfangen. Wir werden fähig werden, seine Gegenwart zu genießen. Fähig werden, seinen Trost zu erleben. Wir werden gestärkt werden von ihm. Wir werden ermutigt werden von ihm. Getröstet werden. Wenn wir ihn zu unserem Gott machen. Ja, und du bist verletzt worden, telefonierst die halbe Gemeinde rum. Ja, was soll der Tröster dann noch tun? Das ist das Problem. Lerne zuerst zu Gott zu gehen. Schütte du ihm dein Herz aus und sag, hier bin ich, das ist alles so schief gelaufen. Hilf du mir. Er wird kommen. Er wird deinen Mangel ausfüllen. Er wird dir begegnen. Er wird dir helfen. Halleluja. Und das Leben aus Gott fängt an zu fließen. Und Gott selber wird dann uns lehren und weitere Schritte zeigen. Und da gibt es so viel mehr zu sagen. Aber ich denke, wenn wir diese Schritte befolgen, die wir jetzt gestern und heute gehört haben, jeder von uns, egal wie lange er stillsteht, das ist mir völlig egal, wie lange sich nichts bei dir in deinem Glaubensleben getan hat. Wenn du anfängst, diese Dinge zu tun und dich hinzugeben, das regelmäßig zu tun, du beachtest das Gesetz von Saat und Ernte und du fängst an, das Wort Gottes zu nehmen und du fängst an, Gott zu suchen, es werden in den nächsten Monaten Dinge geschehen, die über Jahre nicht passiert sind. Glaub es mir. Und es wird weitergehen und weiter und weiter. Und der einzige Punkt ist der, wir geben uns hin und wir tun es regelmäßig. Gott wird uns führen. Okay, okay, okay. Hier mache ich einfach jetzt Schluss. Ich möchte noch darauf hinweisen, kannst du mal die Folie anschmeißen bitte, dass ihr das Konzept, das sind 7, gut sieben Seiten von diesen drei Abenden könnt ihr bekommen. Bitte hört genau zu, weil da gibt es oft Missverständnisse. Per Anfrage, wenn du an die untere E-Mail-Adresse schreibst, aus einem bestimmten Grund habe ich die Website auch noch angegeben, diese E-Mail-Adresse und du sagst, ich will das Konzept haben von Zwickau, was haben wir jetzt? November 02. Dann schicken wir dir dieses Konzept zu und da ist viel mehr drin. Da wirst du sehen, was ich alles weggelassen habe, aus Zeitgründen. Und du hast viele Schriftstellen und viele Sachen und du kannst damit arbeiten und das zusammen meinetwegen mit den Kassetten. Und du hast viel zu beten die nächsten Monate. Du hast eine Menge zu tun. Und das wird sich auszahlen. Das wird sich auszahlen. Und unter den Literaturempfehlungen habe ich auch ein Studienheft, was es nicht mehr in gedruckter Form gibt, Grundlagen des biblischen Lebensstils, wo über das Wort und über praktische Schritte der Nachfolge beschrieben ist. Und unter dieser Adresse der Website handinhand.org findest du das gesamte Buch als PDF-Datei zum Download. Wenn du nicht weißt, was PDF ist, finde einen, der einen Computer hat und der mit Internet Bescheid weiß und sag ihm, du willst das Ding haben und der druckt dir das aus. Und jeder von uns kennt einen, der einen Computer hat, stimmt's? Oder kennt einen, der einen kennt, mindestens. Sag nicht, ich bin allein in der Pampa im Tal der Ahnungslosen, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Wir alle haben Zugang zu den Informationen. So, ich biete euch das an, damit ihr studiert. Und ihr könnt das nehmen, in eurem Hauskreis verteilen, drucken. Du kannst es auch umändern, kannst auch deinen Namen drunter schreiben. Das ist mir alles egal. Hauptsache, du gehst ins Wort und tust diese Sache. Okay? Seid gesegnet. Vater, wir danken dir, dass du unser Leben bereicherst, dass du hineinkommst in unsere Langeweile, in die Ereignislosigkeit, dass du uns auftust und rufst zu dir. Das ist die Stunde, wo du sprichst vom Himmel. Komm hier herauf. Komm höher. Komm zu mir. Komm in meine Gegenwart. Komm an mein Herz. Komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen. Du willst uns belehren. Du willst unser Gott sein. Halleluja. Und wir danken dir, dass wir in diese Phase hineintreten können, wo jeder von Gott gelehrt wird, wo jeder vor Gott steht, wo jeder von Gott empfängt und wo wir das allgemeine Priestertum endlich mal umsetzen. Es wird Zeit, Herr, dass jeder seinen Zugang findet und nicht von einem lebt, der einen kennt, der einen Zugang zu dir hat, sondern der selbst dich kennt und der vor dir steht und der von dir empfängt. Die Tür ist auf. Jesus, du bist der Vorläufer. Du bist hinter den Vorhang gegangen. Du stehst vor dem Vater. Das Blut hast du gebracht. Der Vater sagt, okay, sie dürfen kommen. Und da sind wir. Und wir dürfen vor dir sein. Und wir sind hoch willkommen. Wegen Golgatha. Wegen des Blutes. Und wir danken dir. Und Vater, ich segne jeden Einzelnen, der hier gewesen ist. Ein, zwei, drei Abende, der die Kassetten hören wird, der sich mit diesen Dingen weiter beschäftigen wird und möge das Licht deines Heiligen Geistes leuchten und die Finsternis verscheuchen und die Klarheit des Himmels möge über ihn kommen und er möge aufgefordert werden, aufgerufen sein, aufgeladen sein mit diesem göttlichen Ruf. Ich kann zu Gott kommen, ich kann vor ihm stehen, ich kann vor ihm etwas bekommen. Mein Leben werde ich nicht mehr verschwenden an die Dinge dieser Welt, sondern ich lebe für Gott und ich lebe ein erfolgreiches Leben, das ihn verherrlicht. Vater, möge das so sein, durch die Kraft deines Heiligen Geistes und den Namen deines wunderbaren Sohnes Jesus. Halleluja, 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 Amen, Amen, Amen. Ich hatte am ersten Abend überlegt mit Fragen, aber ich habe es mir anders überlegt. Sorry, ich mache nicht Fragen, ich setze mich ins Auto und fahre jetzt nach Hause und ich wünsche euch auch einen guten Nachhause. Manche kommen von weit her und es ist Zeit, Schluss zu machen. Okay. Okay. Jo.